Ja, liebe hier versammelte Gemeinde, es ist mir eine besondere Freude, heute Psalm 110 mit Ihnen zu betrachten. Es ist ja so, wenn Politiker und manche geschwätzige Leute das Wort an sich reißen, dann werden oft viele Worte und lange Reden gemacht, aber wenig gesagt. Wenn aber die biblischen Propheten, und dieser Psalm ist so ein prophetischer Text, das Wort ergreifen, dann wird mit wenigen Worten sehr viel gesagt. Und es ist wirklich ein Meer, bei dem man anfängt auszuschöpfen, also ein Meer mit zwei E. Und ja, ich war hier ein kleiner Junge, der mit einem kleinen Eimer am Strand steht und versucht, ein bisschen herauszuschöpfen. Und von diesem Schöpfen darf ich Ihnen ein bisschen was weitergeben. Wir erheben uns und hören Psalm 110. Auf der Rückseite vom Blatt können Sie auch mitlesen. Ein Psalm Davids. Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße lege. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken aus Zion. Herrsche inmitten deiner Feinde. Wenn du dein Heer aufbietest, wird dir dein Volk willig folgen, in heiligem Schmuck. Aus dem Schoß der Morgenröte habe ich dich geboren wie den Tau. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Der Herr zu deiner Rechten wird zerschmettern die Könige am Tage seines Zorns. Er wird richten unter den Völkern, aufhäufen Erschlagene, wird Häupter zerschmettern weithin auf der Erde. Er wird trinken vom Bach auf dem Wege, darum wird er das Haupt emporheben. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ja, den großen Stoff, den wir hier vor uns haben, habe ich versucht ein wenig zu gliedern. Und Sie finden auf der einen Seite vom Blatt diese Gliederung, was wir jetzt vorhaben. Erstens von den Umfragen zum Kreuz. Da geht es vor allem um den neutestamentlichen Rahmen, also die neutestamentlichen Quellen, aus denen heraus wir den Text zu verstehen versuchen. Zweitens, vom Unglauben zum König, da geht es um die falsche Deutung, die absieht vom Neuen Testament und versucht nur aus dem alttestamentlichen oder altorientalischen Kontext den Text zu verstehen. Drittens haben wir vor uns vom Unwillen zur Klarheit oder zu Klarheit und Heiligung. Also da geht es vor allem um diesen Vers 3. Wenn du dein Heer aufbietest, wird dir dein Volk willig folgen. Und dann viertens besonders der Melchisedek, der unvergängliche Priesterkönig aus Vers 4. Erstens, von den Umfragen zum Kreuz. Jeden Sonntag wird unserem Volk der politische Puls gefühlt. Wie sehen die aktuellen Stimmenverhältnisse aus, wenn nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre? Die Meinungsinstitute verdienen viel Geld damit und bekanntlich werden Umfragen auch gelenkt, um gewünschte Ergebnisse herauszubringen, weil man damit wiederum die beeinflussen kann, die sich gerne der Mehrheit anschließen. Auch im Neuen Testament gibt es einige Befragungen. Und deswegen hier auch der Titel von den Umfragen zum Kreuz. Ich folge dem Matthäusevangelium. Die erste Umfrage startet Jesus selbst. Wer, so fragt Jesus seine Jünger einmal, wer sagen denn die Leute, dass ich sei? Wer ist Jesus? Und die Jünger haben so ihre Vorstellung von dem, was alles im Volk im Schwange ist. Sie antworten Jesus mit einem bunten Strauß an Volksmeinungen. Jesus sei Johannes der Täufer, er sei Elia, er sei Jeremia, er sei irgendeiner der anderen Propheten, je nachdem. Dann bohrt Jesus weiter und fragt, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Ihr, die ihr mit mir unterwegs seid, die ihr die ganze Zeit zugehört habt, müsstet es eigentlich genauer wissen. Ihr könnt nicht unentschieden bleiben. Und tatsächlich Simon Petrus antwortet, geistgeleitet, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und für diese Erkenntnis preist Jesus den Simon selig, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das war die erste Umfragekampagne. Dann kommt die zweite. Hier wird Jesus von den Sadduzäern befragt. Nach dem Einzug Jesu in Jerusalem nutzt Jesus die Gelegenheit, bei diesen ganzen Diskussionen den Konflikt mit Pharisäern und Schriftgelehrten und Sadduzäern auf die Spitze zu treiben. Auf diese Weise bringt er sich selber gewissermaßen letztlich ans Kreuz. Den Sadduzäern stopft er beim Thema Auferstehung der Toten das Maul. Ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt noch die Kraft Gottes. Habt ihr denn nicht gelesen? Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und die Sadduzäer hatten versucht, den Glauben an die Auferstehung ins Absurde zu drehen und zu sagen, das kann es gar nicht geben. Ja, und Jesus stopft ihnen das Maul. Dann wendet sich Jesus den Pharisäern zu und das ist die dritte Umfrage. Bei der Frage nach dem höchsten Gebot finden sie noch zusammen. Meister, du hast recht geantwortet. Aber dann stopft er auch den Pharisäern das Maul und fragt sie etwas. Das ist die sogenannte Messias-Frage Jesu. Was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Und sie antworten, Davids. Die Antwort ist richtig, weil sie schriftgemäß ist. Die Antwort war nur dieses eine Wort, Davids. Und das ganze Matthäus-Evangelium hat diesen Duktus, also diese Linie, Jesus ist der Sohn Davids, der Sohn Abrahams, so schon im allerersten Vers des Evangeliums. Und jetzt fragt Jesus weiter. Er treibt es auf die Spitze. Wie kann ihn dann David durch den Geist Herr nennen, wenn er sagt, jetzt unser Predigttext, Psalm 110, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege. Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er dann sein Sohn? Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er dann sein Sohn? Der Sohn Davids? Auch als Herr Davids? Hier verstummen die Pharisäer. Denn nach allem Recht ist kein Sohn der Herr seines Vaters. Es muss also in diesem Sohn etwas sein, was über Natur und Recht hinausgeht. Etwas, warum David diesen Sohn von ihm seinen Herrn nennt. Und dieses gewisse Etwas war den Pharisäern verborgen. Matthäus schließt die Perikope ab mit dem Satz, ich habe es vorhin gelesen, und niemand konnte ihm ein Wort antworten, auch wagte niemand von dem Tage an, ihn hinfort zu fragen. Und das, liebe Freunde, war die letzte Diskussion, die Jesus vor seiner Gefangennahme mit seinen Gegnern führte. Was sich bei Matthäus noch anschließt, ist eine schneidende Gerichtsrede Jesu über Pharisäer und Schriftgelehrte. 7 Weherufe spricht er über sie aus, weil sie das Wichtigste vom Wort Gottes beiseite setzen, sagt er, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Matthäus 23, 23, gleich zu merken, das Wichtigste vom Gesetz in Matthäus 23, 23, das Recht, die Barmherzigkeit und der Glaube. Wir können so nachvollziehen, dass der Streit um die rechte Auslegung der Heiligen Schrift Jesus ans Kreuz bringt. Der Streit um die Person Jesu und der Streit um die rechte Auslegung der Schrift ist ein und dasselbe. Nur wer Jesus versteht als den ewigen Sohn Gottes, versteht auch die Schrift. Es gehört genau zusammen. Von den Umfragen zum Kreuz. Wäre Jesus nur Mensch gewesen, dann wäre er nicht gekreuzigt worden. Und in diesen ganzen Diskussionen soll eben dies herauskommen, dieses Plus, dass der Sohn Davids als Gottes Sohn auch der Herr Davids ist. Die Umfragen sind zu Ende. Es gibt keine Antworten mehr. Aber warum gab es keine Antworten? Warum haben es die Pharisäer nicht verstanden? Der Heilige Geist war noch nicht ausgegossen. Pfingsten war noch nicht geschehen. Darum konnten es die damaligen nicht annehmen. Für uns jedoch liegt das Neue Testament vor und durch den Glauben haben wir auch den Heiligen Geist, der uns anleitet, Schrift mit Schrift auszulegen, mit dem Apostelwort auch das prophetische Wort des alten Bundes zu verstehen. So ist für uns die Antwort auf die Messias-Frage eigentlich leicht, wenn wir an den Christus denken, der Jesus ist. Wir kennen den Sohn Davids, der höher als sein irdischer Vorgänger ist, eben weil er auch der Sohn Gottes ist. Der Christus ist Sohn Davids und Sohn Gottes. Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn, sagt Simon Petrus, dem es vom Vater offenbart war. Vor dem Hohen Rat wird Jesus abschließend gefragt. Der Hohepriester sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du sagst es, ich bin es. Der Sohn steht zwar also unter dem Vater, aber als Kyrios, als Herr der Welt, Sohn Gottes, als aus der Jungfrau geborener, steht Christus doch über allen Geschöpfen und deswegen ist er auch der Herr Davids. Soweit jetzt dieser Punkt von den Umfragen zum Kreuz. Zweitens, vom Unglauben zum König. Wir haben uns bisher nur auf das Matthäusevangelium besonnen, aber keineswegs alle Stellen gesehen, in denen im Neuen Testament auf unseren Psalm 110 Bezug genommen wird. Aber schon wenn wir uns die genannten Stellen aus Matthäus vor Augen halten, gewinnen wir einen Zugang zu dem Psalm. Er wird ja von allen Psalmen im Neuen Testament am häufigsten angeführt und ist trotzdem relativ wenig bekannt. Prüfen Sie sich selbst, wie gut Sie diesen Text kennen und ob Sie schon mal eine Auslegung dazu gehört haben. Erst mit dem Neuen Testament in der Hand und natürlich im Herzen gewinnen wir einen Zugang, sage ich sehr bewusst. Denn neuere kritische Ausleger lesen den Psalm nicht, wie wir es jetzt im ersten Teil getan haben, vor dem Hintergrund des Neuen Testaments, sondern auf der Grundlage gewisser Hypothesen über seine ursprüngliche Situation, in der der Psalm mutmaßlich gebraucht worden sei. Kritische Ausleger sehen den Platz von Psalm 110 in einem bestimmten Ritual bei der Krönung oder Intronisation eines neuen Königs. Man stellt sich vor, dass ein Hofprophet den König hymnisch preist und ihm zusagt, dass er alle Feinde überwinden würde. Man stellt sich also vor, es würde eine Art Hofprophet Gott die Worte in den Mund legen, und zwar genau die Worte, die politisch gewünscht, politisch korrekt sind. Und so kann sich der König von allerhöchster Stelle selber bestätigen lassen. Bestätigung auf Bestellung. Lob von höchster Stelle, das lassen sich weltliche Obrigkeiten immer gerne gefallen, weil das natürlich ihre Autorität stärkt, ihre Akzeptanz bei den Regierten. Eine gewisse Gefallsucht war es, so die Bibelkritik, die auch zu den Königspsalmen der Bibel führte. Was sagen wir dazu? Auf den ersten Blick klingt es plausibel, denn diese Vorgänge beobachten wir in der Politik immer wieder. Denken wir daran, wie gerne man sich hat bestätigen lassen von den evangelischen Bischöfen, dass die Ehe für alle der richtige Weg für die Gesellschaft sei. Oder jetzt beim Ausschluss bestimmter Parteien von kirchlichen Ämtern. Auf den zweiten Blick aber ist zu fragen, ob hier nicht ein weltliches Denken in die Bibel hinein projiziert wird. Dass Bischöfe und Päpste sich mit Königen und Kaisern gutstellen wollen, kennt man aus der Geschichte zur Genüge. Indem man diesen Vorgang in die Bibel hineinliest, wird aber Gottes Wort als kritisches Gegenüber ausgeschaltet. Es darf dann nur noch sagen, was wir ohnehin schon wissen. Also das, was uns aus der eigenen Erfahrung als plausibel erscheint, das sei dann das gewesen, was damals auch leitend war. Echte Propheten gibt es hier nicht mehr, sondern nur noch gewisse Hofschranzen, wie man abfällig sagt. Der bekannte Theologe Karl Barth hat einmal gesagt, kritischer sollten sie mir sein, die Kritiker. In der Tat. Aber gibt es auch aus dem Psalm selbst Gründe, die gegen diese Deutung mit den Hofschranzen oder Hofpropheten sprechen? Ich denke, es sind besonders zwei Gründe, die uns hier vorsichtig machen sollten. Das erste ist das Priestersein des angesprochenen Herrn laut Vers 4. Wir sollten deshalb vorsichtig sein, weil das Gotteswort des Psalms den Angesprochenen sowohl als König als auch als Priester bestimmt. Und das auf ewige Zeit hin. Anders als etwa in Ägypten durften Israels Könige nicht zugleich Priester sein. Und wo sie es taten, handelten sie sich gewaltigen Ärger ein. Zum Beispiel wurde Judas König Usia mit Aussatz bestraft, als er sich anschicken wollte, im Tempel selber ein Opfer darzubringen. Während der ganzen Königszeit wurde kein Jerusalemer König rechtmäßig auch als Priester angesprochen. Und von keinem hieß es, er sitze zur Rechten Gottes. Und von keinem konnte pauschal gesagt werden, dass er sogar über die Heiden Herrscher und Richter ist und dies auch noch ewig bleiben wird. Also wir sehen, in wie vielen Punkten der Psalm mit seinen Aussagen über den angesprochenen Herrn über das hinausgeht, was man im alten Israel an Königtum kannte. Auch David, der hier spricht, war nicht Priester. Als er einen Tempel bauen wollte, lautete Gottes Antwort: Nein, nicht du sollst mir ein Haus bauen, sondern ich will dir ein Haus bauen. Und dieses Haus wurde dann der Stammbaum, aus dem Jesus herausstammte. Also in den Jesus qua Adoption eingepfropft wurde. Also dieses Priestertum des Königs, von dem hier die Rede ist, ist schon mal ein wichtiger Grund gegen die historisch-kritische Deutung. Einen anderen Grund möchte ich dem ersten Vers entnehmen. Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten. Wir haben hier die Form der Anrede, und zwar ist es ein innergöttliches Gespräch, dem wir hier lauschen dürfen. Gott, der Vater, spricht zu Gott, dem Sohn. Mir kommt es darauf an zu erkennen, der Vater erhöht den Sohn zu seiner Rechten. Der Vater ermächtigt ihn zu seinem Königtum. Und nicht so, dass der Sohn sich selbst erhöht. Ganz im Gegenteil, wir sehen im Neuen Testament, wie er sich erniedrigt. Er wird Mensch, er opfert sich für uns am Kreuz. Und in Philipper 2 sagt Paulus mit einem kräftigen Darum, weil er sich erniedrigt hat, hat ihn Gott auch erhöht, dass in seinem Namen sich alle Knie beugen sollen und so weiter. Er wird erhöht, er erhöht sich nicht selbst. Selbsterhöhung, das machen die Sünder. Wir wollen alle gerne uns irgendwie nach oben bringen. Nach oben buckeln, nach unten treten. Besonders der Antichrist, der sich dann endzeitlich an die Stelle Christi setzen will, erhöht sich selbst. Es ist das Wesen der Sünde, sich zu erhöhen. Und dieses Wesen der Sünde, sich zu erhöhen, dürfen wir nicht in den Psalm hineinlesen. Nicht der König lässt sich da von einem Hofpropheten, den er auch noch bezahlt, erhöhen, sondern der Kyrios, der Herr Davids, wird vom Vater erhöht. Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten. Indem der Vater dies sagt, tut er es auch. Sagen und tun sind hier bedeutungsschwer zusammen. Es ist eine bewirkende Rede, die wir entfernt auch von irdischen Verhältnissen her kennen. Zum Beispiel, wenn ich eine Sitzung habe und dann sage: Hiermit erkläre ich die Sitzung für eröffnet und ich erteile dem Geschäftsführer das Wort. Oder wenn der Standesbeamte sagt: Hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Dann sind das solche bewirkenden Sätze. Man sagt dazu auch performative Rede. Hier wird etwas formiert durch das Wort. Oder wenn ich sage: Ich verspreche dir, das Geld bis zum 1.1. zurückzugeben. Immer wird durch solche Sätze eine Beziehung gestiftet oder ein Status verändert. Hier sagt es der Vater zum Sohn. Er erhebt ihn in diesem Wort. Und von hier aus verstehen wir den ganzen Psalm bis zum letzten Vers. Der Sohn hat sich nicht erhöht. Der Sünder würde sich gerne selbst erhöhen. Er will sein wie Gott. Der wahre Christus aber erniedrigt sich bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Im Johannesevangelium sagt Jesus dreimal, dass er erhöht wird, und er meint jedes Mal das Kreuz. Wenn er erhöht wird von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Und dieses darum, weil er sich erniedrigt hat, darum wird er erhöht, finden wir im letzten Vers des Psalms. Schauen Sie bei Vers 7, das erste Wort der letzten Zeile. Darum wird er das Haupt emporheben. Weil er von diesem schmutzigen Wegbach getrunken hat, was das genau bedeutet, können wir jetzt noch offen lassen. Darum wird er das Haupt erheben. Mit all dem sind wir mit dem ersten Vers noch nicht zu Ende. Er beginnt ja mit der prophetischen Formel Spruch des Herrn, Spruch Jahwes. Damit beginnen ganz viele Prophetenworte in den Prophetenbüchern. Der ganze Psalm ist somit eine prophetische Rede, unmittelbares Wort Gottes. Psalm 110 bietet nicht in erster Linie Worte zu Gott, die ein Mensch betet, sondern es sind Worte Gottes, und zwar ausgerechnet Worte Gottes, nicht an Menschen, sondern von Gott zu Gott. Worte Gottes gesprochen zu Gott. Wir hören bei diesem innertrinitarischen Gespräch zu. Und trotzdem stehen diese Worte im Gebetbuch der Bibel, sollen also vom menschlichen Beter vor Gott nachgesprochen werden. So wird Gott geehrt, wenn unsere Lippen und unser Denken einfältig seinen Worten folgt und überlegt, wie die Zusammenhänge in die ganze Schrift sind. David hat nicht umsonst den Psalm 110 genau an dieser Stelle in seinen Gebetsablauf eingefügt. In Psalm 109 war er in einer äußerst bedrängten Lage und betete: Gott, mein Ruhm, schweige nicht, denn meine Feinde haben ihr gottloses Lügenmaul wieder mich aufgetan. Dafür, dass ich sie liebe, feinden sie mich an. Ich aber bete. Auf diese Bitte von Psalm 109 ist der Psalm 110 mit diesem innertrinitarischen Reden eine überaus kräftige Antwort. Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten. Die Krise Davids wird beantwortet mit der göttlichen Gewissheit: Alle Feinde werden einmal ihr göttliches Urteil finden. Gottes Recht wird sich durchsetzen. Es kann gar nicht anders sein. Und wie es David gebetet hat, wie der Heilige Geist David mit diesen Worten gestärkt und getröstet hat, dürfen auch wir es tun. Auch wir dürfen sagen: Der Herr sprach zu meinem Herrn. Wir halten dieses Bekenntnis allen Mächten der Welt und des Teufels entgegen. Weil Gott seinen Christus eingesetzt hat, regiert der auch unumstößlich. Wir haben die Einsetzung gehört: Setze dich zu meiner Rechten. Im Neuen Testament das Wort über die Himmelfahrt an verschiedenen Stellen. Dieses Sitzen lassen zur Rechten und Herrschen lassen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße gelegt hat, zitiert Paulus in seinem Auferstehungskapitel 1. Korinther 15 und bekräftigt hier mit der Auferstehung den Sieg über die Feinde. Welch eine wunderbare Offenbarung, dass wir an dieser Stelle der Schrift und auch an manchen anderen, die wir ein anderes Mal anschauen können, in die innere Gemeinschaft der heiligen Dreieinigkeit hineinhören dürfen. Hier, in der inneren Liebesgemeinschaft der göttlichen Personen, entspringt erst unsere Schöpfung zum Ebenbild Gottes und dann auch unsere Erlösung. Spurgeon schreibt einmal: Alle großen Werke der Gnade sind sämtlich durch Gottes Sprechen zur Ausführung gekommen. Ohne dieses hätte es keine Offenbarung der Gottheit an uns gegeben. Spurgeon meint auch, dass David in diesem Psalm schon die Erkenntnis des Zweiflers Thomas vorwegnimmt, der nach der Auferstehung vor Jesus niederkniet und bekennt: Mein Herr und mein Gott. Johannes 20, 28. Wenn wir diese Worte nachsprechen, dann verinnerlichen wir und bekräftigen wir diese unverbrüchliche Zusage, dass Gott an seinem Herrscher Christus festhält und keinen anderen aufkommen lässt. Jesus ist Herr, König und Priester. So die Botschaft des Psalms. Er und kein anderer befreit, erlöst von Sünde, Tod und Teufel. Und Paulus verlängert das auch geschichtlich bis zum Ende der Zeit und sagt, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod, denn alles hat er unter seine Füße getan. In diesem Auferstehungskapitel stellt Paulus neben Psalm 110 auch Psalm 8, den er ebenfalls von Jesus her versteht. Auch der Hebräerbrief nimmt das auf und sagt, Jesus ist höher als die Engel, denn zu welchem Engel hat er dieses gesagt? Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Und darum sollen ihn alle Engel Gottes anbeten. Er ist also auch in der himmlischen Welt der Höchste über alle sonstigen himmlischen Geschöpfe. Und so haben wir das klare Ergebnis, dass Jesus auch Gott selbst ist. Keinem anderen gebührt also diese Ehre. Und wir sehen, wie weit die historisch-kritische Auslegung, wenn man hier einfach einen Hofpropheten für einen antiken König diese überschießenden Worte in den Mund legt, wie weit diese Auslegung von der biblischen Denkweise entfernt ist. Das war also der zweite Teil vom Unglauben in der historisch-kritischen Auslegung zum König, wie ihn die Schrift uns darbietet. Dritter Teil vom Unwillen zur Klarheit und Heiligung. Im Vers 3 heißt es, wenn du dein Heer aufbietest, wird dir dein Volk willig folgen in heiligem Schmuck. Wie gesagt, darf die Gemeinde Jesu diesen Psalm nachsprechen und mitbetend mitfeiern. Gerade so, also wieder in unserem worthaften Vollzug, ändert sich unser Status. Der Prophet spricht vor, wir stimmen ein. Das Gleiche geschieht, wenn ich das Glaubensbekenntnis mitspreche oder wenn ich mich im Gebet dem Herrn meines Lebens als dem guten Hirten anvertraue. Durch Beten, ebenso durch gläubiges Lesen der Schrift, werden wir also zu dem Volk, das ihm willig folgt in heiligem Schmuck. Willig, das heißt nicht gezwungen, nicht ein Söldnerheer, sondern eine mit den Kleidern der Gerechtigkeit geschmückte Braut. Ein fröhliches, ein gewisses Volk, ja, ein priesterliches Volk. Denn der Vers erinnert an die herrlichen Priesterkleider, die dem Volk Gottes zu eigen werden. Die Gewissheit des Gottesvolkes gründet so nicht in irgendwelchen Vermutungen und Ahnungen, sondern wieder darauf, dass wir hören dürfen, was in diesem innertrinitarischen Gespräch gesprochen wird. Psalm 110 ist wieder irdische Lautsprecher und Verstärker zum Heilswillen Gottes für uns. So dienen wir willig dem einen Herrn des Himmels und der Erde, nicht einem Götzen, nicht einer Ideologie. Wir folgen dem, der jeden von uns ins Leben rief und bis heute trotz aller Widrigkeiten festhält. Wir folgen dem, der uns durch Wort und Sakrament in seine Gemeinschaft nehmen will. Oder soll ich Ihnen zurufen, lasst uns folgen? Möge doch ein jeder von uns von Herzen wissen, auf welcher Seite er steht und welch eine Kraft auch dieser Psalm für ihn sein kann. Ist Jesus Christus also auch dein König? Oder bist du noch dein eigener König? Ist Jesus dein Priester? Oder willst du dich noch selbst rechtfertigen vor Gott? Glaubst du auch, dass Christus bei seiner Wiederkunft alle, die sich ihm noch nicht willig unterordnen, unterwerfen wird? Wie es der letzte Teil des Psalms bezeugt? Wenn du dein Heer aufbietest, wird dir dein Volk willig folgen in heiligem Schmuck. Deine Söhne werden dir geboren wie der Tau aus der Morgenröte. Deine Söhne werden dir geboren wie aus dem Nichts. Wie der Tau am Morgen ohne Regen auf dem Rasen ist, ist er plötzlich da. Die Neubekehrten, so sagt Spurgeon, säumen den Weg des Evangeliums durch die Generationen. Das Wort zeugt ohne Gewalt, ohne Machtmittel, es überzeugt und zeugt so wie aus dem Nichts, eben ein geistiger Vorgang, neue Generationen des Glaubens. Wie der Tau frisch ist, so erfrischen die im Glauben Jungen die Kirche. Spurgeon sagt auch, weil Jesus ewig lebt, soll auch seine Gemeinde ewig blühen. Wie seine Kraft nie erlahmt, soll auch die Stärke seines treuen Volkes von Tag zu Tag erneuert werden. Wie er der Priesterkönig ist, so sind die Seinen alle Priester und Könige. Der Schmuck der Heiligkeit ist ihr Priestergewand, herrlich und schön. Und von diesen Priestern Gottes wird es eine echte, ununterbrochene Folge, eine Sukzession geben. Und damit sind wir bei dem Priestertum dieses Königs. Vers 4 und auch mein vierter Teil. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen, du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Wer Jesus verstehen will, muss sich mit diesem Vers und mit diesem Schwur beschäftigen. Wer war Melchisedek? Er kommt im Alten Testament nur hier und in 1. Mose 14 vor. Abraham hatte in einem Kampf mit einer ganzen Koalition von Stadtkönigen seinen Neffen Lot aus der Gefangenschaft befreit. Als er vom Sieg zurückkam, brachte ihm der damalige König von Jerusalem, nämlich Melchisedek, Brot und Wein heraus. Melchisedek war nicht nur König, sondern zugleich Priester Gottes des Höchsten. 1. Mose 14, 18. Priester Gottes des Höchsten. Melchisedek segnete Abraham vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. So auch diese Stelle, 1. Mose 14. Und interessant ist, dass der heidnische König von Sodom dabei zusehen und zuhören durfte. Steht in den Versen vorher und nachher. Melchisedek nun war also Priester und König von Jerusalem. Und im Neuen Testament ist es der Hebräerbrief, der uns weiterhilft zu verstehen, wie Melchisedek und Jesus zusammenhängen. Der Hebräerbrief zeigt die Ähnlichkeiten zwischen Melchisedek und Jesus. Erstens, Melchisedek heißt übersetzt König der Gerechtigkeit. Er war zweitens König von Jerusalem, das damals Salem hieß. Das ist einfach das Wort Shalom, Friede, Heil, also König des Friedens. Und drittens, Melchisedek wird ohne Vater und Mutter, ja ganz ohne Stammbaum dargestellt. Der Hebräerbrief schlussfolgert, so gleicht er dem Sohn Gottes und bleibt Priester in Ewigkeit. Seht aber, wie groß der ist, dem auch Abraham, der Erzvater, den Zehnten gab von der eroberten Beute. Hebräer 7, 3 bis 4. Seht aber, wie groß der ist, dieser Melchisedek. Moment, Jesus hatte doch einen Stammbaum und der ist auch sehr wichtig. Aber er hatte den Stammbaum nur als Mensch mit seiner Adoptionslinie. Als Gott hatte er keinen. Der Hebräerbrief deutet an, dass Melchisedek nicht nur eine Art Vorbild Jesu Christi war, sondern Jesus Christus selbst, eben der Jesus vor seiner Menschwerdung. Ich gebe zu, hundertprozentig sicher ist diese Deutung nicht. Aber es liegt sehr nahe. Es gibt ein Wort Jesu, das nahelegt, dass mit diesem Melchisedek eine frühe Erscheinung Jesu Christi gemeint ist. In Johannes 8 kann man lesen, Vers 56 folgende. Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Da hoben sie Steine auf ihn zu werfen. Aber Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus. Abraham sollte den Tag Jesu sehen. Das erscheint den Juden sehr unwahrscheinlich. die Chronologie ist doch ganz anders. Abraham ist vor 2000 Jahren gestorben. Jesus ist keine 50 Jahre alt. Jesus hält an seiner Behauptung fest. Er habe Abraham gesehen und sagt, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Man könnte überlegen, ob Jesus vielleicht die Begegnung der drei Männer auch im Blick hatte, die dem Abraham die Geburt Isaaks prophezeiten. Aber wahrscheinlicher ist dieser Melchisedek, eben aufgrund von Hebräer 7 und den Vergleichspunkten, die da gezogen werden. König der Gerechtigkeit, König des Friedens, Jerusalem und Brot und Wein, die der Melchisedek dem Abraham herausbringt. Alles dieses. Welch ein Vorbild im alten Bund. Schauen wir zurück. Wir haben uns überlegt, wie Jesus durch die Frage, wer er selber ist, durch die Umfragen den Weg zum Kreuz ebnet. Die Frage nach der Auslegung der Schrift und die Frage, wer Jesus ist, gehören letztlich zusammen, ganz eng. Dann haben wir uns klargemacht, dass die Deutung auf einen Hofpropheten nicht dem biblischen Text entsprechen kann. Wir haben drittens über das Volk Gottes nachgedacht, vom Unwillen zu Klarheit und Heiligung. Das Volk Gottes wird dem Herrn willig folgen durch den Heiligen Geist. Und wir haben schließlich Melchisedek gesehen als den unvergänglichen Priesterkönig. Worin besteht nun die Klarheit unserer Erkenntnis Jesu Christi? Was ist uns völlig gewiss? Der Psalm lässt sich auch so zusammenfassen, dass Jesus der Erhöhte ist, der Ermächtigte und unser Erlöser. Das ist ungefähr die Reihenfolge in diesem Psalm. Aber warum diese Reihenfolge? Ist er nicht erst am Ende erhöht, bei der Himmelfahrt, nachdem er auch unser Erlöser geworden ist? Ich denke, die Reihenfolge ist hier weniger chronologisch als christologisch. Weil er der Erhöhte ist, der Ermächtigte, weil er Gott ist, deswegen hat er auch die Macht, uns durch sein Opfer aus der Gewalt des Teufels zu erlösen. Beten wir darum, dass jedem von uns die Klarheit dieser Erkenntnis ganz deutlich vor Augen steht, dass Jesus für jeden von uns König und Priester ist, in Ewigkeit, nach der Weise Melchisedeks. Und dass dieser Psalm in dem Nachsprechen, der Psalter überhaupt, dass dadurch unser Herz auf die richtige Bahn immer wieder gereinigt und geheiligt wird. Und durch sein Wort auch der Prophet, der da spricht, Spruch Jahwes, auch uns das bestimmende Wort Gottes ausrichtet. Amen.